Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Der heutige Talk führt uns nach London, wo wir mit Lena Liedl sprechen, die zuerst in der Politik und jetzt in der Schauspielerei tätig ist und war. Wie es dazu kam, das erzählt Ihnen jetzt in Kurzform meine liebe Kollegin Sabrina Gander.
Lena, Magdalena Liedl, wurde 1990 in Linz geboren und wuchs mit zwei Geschwistern, die auch beide heute im Ausland leben, in Ottensheim, Oberösterreich auf. Lena maturierte in Linz und studierte dann zuerst Journalismus in Wien und dann Zeitgeschichte in Wien und Edinburgh mit einem Masterabschluss. Danach folgte ein halbjähriges Praktikum im Team des ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz in Brüssel. Von 2017 bis 2020 war Lena Liedl bei NEOS in Wien tätig und für diverse Social-Media-Aktivitäten und später auch für Pressearbeit und Medienproduktion des Parlamentsclubs der Partei zuständig. Ende 2021 zog es Lena nach England, wo sie die Schauspielschule der University of Essex besuchte und parallel dazu im Büro der Londoner Stadtregierung im Bereich Content-Produktion und Social-Media arbeitete. Seit Dezember letzten Jahres ist Lena Liedl nun freie Schauspielerin und Produzentin und lebt in London.
Liebe Lena, herzlich willkommen bei Austrian Voices.
Hallo, freut mich sehr.
Schön, dass du Zeit findest. Wir haben möglicherweise ein bisschen Qualitätsprobleme heute in dieser Leitung zwischen München und London, aber die sollten nicht so gravierend sein, dass sie uns irgendwie beeinträchtigen. Dies nur vorweg. Lena, du hast eine Laufbahn in deinem noch sehr jungen Leben hinter dir, die ganz interessant ist. Vor allem deshalb, aus meiner Sicht zumindest, weil du vom Studium weg erstmal gleich direkt in die Politik gegangen bist, in operativer, administrativer Funktion und von dort dann irgendwann bei der Schauspielerei gelandet bist. Was ja umgekehrt schon mal vorkommen soll, auch weil Politiker ja bekanntermaßen durchaus über schauspielerisches Talent verfügen sollten. Wir schauen mal, warum es bei dir gerade andersrum gelaufen ist. Als einen Aspekt unseres Gesprächs. Deshalb lass uns vielleicht mal so quasi ganz vorne beginnen. Du bist Oberösterreicherin, bist in Linz geboren und in Oberösterreich aufgewachsen mit zwei Geschwistern und musikalisch-künstlerisch orientierten Eltern.
Ja, genau. Ich glaube, das kommt eben auch vielleicht der Wechsel zur Schauspielerei davon. Ich bin aus einer Familie, die... wo sich auch meine Eltern mehrmals umorientiert haben. Also, dass man bei mir in der Familie mal dann einen komplett anderen Beruf ergreift, ist irgendwie schon in der vorigen Generation sozusagen passiert. Mein Vater hat Musik studiert und ist nachher Psychotherapeut geworden. Meine Mutter hat gerade vor ein paar Jahren das Kunstgeschichte-Studium abgeschlossen. Also, wir sind, glaube ich, auch eine Familie, wo das sehr akzeptiert ist. Und ja, ich bin aufgewachsen in einer sehr sozusagen musikalisch-künstlerischen Umgebung. Also bei uns war Instrumentspielen und irgendwie Singen und auch Theaterspielen immer sehr Teil von sozusagen Familienkultur oder auch bei uns im Ort. Also ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Linz, Ottensheim, und wir sind immer sehr stolz drauf, dass wir sozusagen eine große Künstlerpopulation auch haben, also auch mehrere Schriftsteller hervorgebracht haben und so weiter. Und ja, ich glaube, deshalb war für mich das jetzt gar nicht so was ganz Ungewöhnliches, das ich mache, und mir hat es immer schon sehr Spaß gemacht. Und ich bin in der Politik nicht zufällig, aber ich bin so ein bisschen reingeschlittert. Ich habe nach dem Studium Geschichte und Journalismus ein Praktikum gemacht in Brüssel und bin dann die nächsten Jahre in der Politik geblieben.
Okay, erzähl uns doch einmal kurz, weil das ist ja schon auch spannend. Du bist damals im Umfeld oder im Büro von Martin Schulz gewesen, dem bekannten SPD-Politiker, einmal Kanzlerkandidat, wenn ich mich richtig erinnere, und hast dort mitgeholfen, Reden oder Inhalte für Reden zu recherchieren und auch mitzuschreiben. Ist ja schon eine spannende Angelegenheit, denke ich. Hat dich das dann schon so interessiert und gefesselt, dass du dann auch in den nächsten Jahren selbst in einer politischen Partei operativ tätig warst?
Ja, absolut. Ich glaube da, weil ich habe Journalismus ursprünglich studiert. Ich habe keinen Tag in meinem Leben im Journalismus gearbeitet, außer vielleicht ein paar Praktika. Und war dann nach dem Studium, mir war es klar, dass ich so wie viele von meinen Kolleginnen, die damals unbedingt in den Journalismus wollten und die auch heute jetzt im Journalismus sehr erfolgreich sind, dass mich das im Grunde nicht so interessiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, in 3 Jahren Journalismusstudium bin ich draufgekommen, dass es vielleicht doch nicht meins ist. Was finde ich auch okay ist, mal im Studium auf das draufzukommen. Und war dann so, was mache ich jetzt? Und habe mich mal beworben und war dann für 6 Monate in Brüssel, genau. Und ja, und da habe ich dann gemerkt, ah, wenn es macht mir mehr Spaß und es ist auch irgendwie kreativ, wenn ich einen sehr starken Standpunkt vertreten kann und nicht unbedingt neutral bin. Und ich war damals beim EU-Parlament angestellt, das war das Schumann-Traineeship und bin dann ins Kabinett von Martin Schulz gekommen, weil ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf meiner Bewerbung gelogen habe, dass ich Französisch kann. Und die haben jemanden gesucht, der Deutsch, Englisch und Französisch spricht. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch am Telefon und die haben angefangen, Französisch zu sprechen. Und ich habe dann gesagt, also ich spreche es nicht ganz so gut. Und dann haben sie gesagt,
Auf Französisch oder auf Deutsch?
auf Französisch.
Okay.
Das Bewerbungsgespräch war teilweise auf Französisch und ich habe kein Wort verstanden, aber offenbar hat sie irgendwas doch davon überzeugt, mich dann zu nehmen. Und war dann im Redenschreiberteam und das war super spannend und ich fand das EU-Parlament super spannend. Und ich war, es ist witzig, dass du eben die Kanzlerkandidatur erwähnt hast. Ich war dann das letzte Monat nicht mehr bei ihm, weil er dann schon nach Deutschland ging und ich war dann beim nächsten Präsidenten Tajani für einen Monat. Und ja, und ich fand das extrem spannend und ich habe sehr viel Zeit auch verbracht, in unterschiedlichen Ausschüssen dann zu sitzen und dazu zu hören und auch ich habe dann eine Rede geschrieben. Die eine Rede, die ich komplett selbst geschrieben habe, am Ende meines Praktikums war für den Sacharow-Preis und das war damals für die Jesidinnen, die gegen den IS sich ausgesprochen haben und da sehr aktiv waren. Und das war ein Moment, wo ich sehr stolz war, wo ich im Plenum saß hinten und dann stand der Präsident auf und sagte das, was ich geschrieben habe. Und ich habe mal gedacht, wow, das ist schon, das hat schon was.
Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das für einen jungen Menschen extrem spannend ist. Du bist dann zurück quasi nach Österreich, bist nach Wien gegangen und hast dann bei den NEOS über mehr als 3 Jahre diverse Sachen gemacht, hauptsächlich auch im Bereich von Kommunikation, Presse etc. Da war ja dann schon ein Wechsel, nicht? Von Brüssel nach Wien in das österreichische Politbusiness. Wie bist du da zurechtgekommen und wie hat sich das auch angefühlt?
Ja, es war schon ganz anders. Also, weil ich bin damals zu NEOS wegen ihrer Europaposition, weil mich das, glaube ich, in Brüssel doch sehr geprägt hat und für mich war das dann die Partei, die da am proeuropäischsten war. Und es war lustig, weil ich bin 2017 zu NEOS gekommen, was noch die erste Legislaturperiode war, wo das ein ganz kleiner Club war in so einem Kellerbüro im Parlament, so irgendwo in einem Eck. Und von dem EU-Parlament, wo irgendwie da hunderte Mitarbeiter sind und schon mehr Tausende insgesamt. Und wo das oft sehr, sehr, wie sagt man da, das ist sehr, es ist sehr, es ist leider ein Vorurteil, aber es stimmt auch ein bisschen, es ist extrem bürokratisch, aber das ist klar, weil einfach die Größe von der Organisation riesig ist. Und dann so in so ein ganz kleines Büro zu kommen mit damals, glaube ich, 8 Abgeordneten, das dann noch so am Aufbauen war, das war wieder ganz anders und es war auch sehr, sehr spannend, wo im EU-Parlament, wo es oft sehr hierarchisch organisiert war und wo es da ganz, ganz genaue Abläufe gibt, habe ich dann bei NEOS, war ich in einer Situation und das, wo das irgendwie noch am Werden und Gestalten war, wo ich dann ein bisschen auch mitarbeiten dran habe können. Und das war schon cool.
Hast du ja viel auch mit Social Media zu tun gehabt, dort und auch später, in einer Zeit, wo das gerade massiv im Wachsen war, auch in der Bedeutung für die Politik, für Wahlkämpfe. Social Media für dich heute jetzt mal ganz neutral betrachtet, wie siehst du das und vor allem, wie siehst du die Threats und auch die Möglichkeiten und Opportunities, gerade auch für politische Parteien und auch im internationalen Kontext?
Ich finde es mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass ich, wo ich damals tatsächlich zu der Zeit, als ich im Social Media Bereich in der Politik gearbeitet habe, die Stimmung und die Dynamik ein bisschen eine andere war. Wenn ich jetzt wieder zurück müsste und das nochmal machen, müsste ich mich vermutlich neu einarbeiten, weil auch die Plattformen andere sind. Also wir haben damals, ich habe vor allem den Twitter-Account von NEOS betreut und dann aber auch Instagram und Facebook in den Wahlkämpfen mitgemacht. Und wir hatten damals so einen TikTok-Account mal aus Spaß ausprobiert, aber haben das nicht so richtig betrieben. Also das ist jetzt ganz anders. Und auch wenn ich mit ehemaligen Kollegen rede, sagen die auch, dass sie quasi die Schwerpunkte sehr, sehr anders jetzt mittlerweile setzen. Und ich glaube, also ich finde gerade in den letzten Wochen, ich finde die Menge an Missinformation und an Fehlinformation und so, ich hasse das Wort Fake News, weil das so ein Trump-Begriff ist irgendwie. Ich finde das erschreckend und ich persönlich habe das Gefühl, das verstärkt sich und verändert sich. Und das habe ich in der Form und gerade auch, also weil ich Twitter sehr viel betreut habe, das ist anders geworden. Also das ist brutaler gefühlt geworden. Und ich glaube, würde ich jetzt das wieder machen, neu einarbeiten tatsächlich.
Okay, wobei du hast ja auch danach noch, auch in London ja, in ähnlichen Gefilden begonnen. Bist ja quasi von der pinken österreichischen liberalen Partei ins Büro der Londoner Stadtregierung gewechselt, was ich auch sehr spannend finde. Erzähl uns mal einmal, wie kommt es dazu überhaupt? Ist ja nicht so unbedingt ein logischer Schritt und wahrscheinlich hat es auch keinen totalen politischen Network-Hintergrund, könnte ich mir vorstellen. Warum macht man sowas? Wie kommt es dazu und was hast du dann dort gemacht? Weil das liegt ja gar nicht so lange zurück jetzt. Das hast du ja bis Ende vorigen Jahres gemacht.
Genau, ich habe das in Teilzeit gemacht. Ganz einfach. Also ich finde auch, im EU-Parlament war ich damals für Martin Schulz und auch hier jetzt wie bei Labour quasi. Also ich war beide Male eher in der Stadtregierung auch angestellt. Also für mich, das ist vielleicht sehr spannend tatsächlich, als Unterschied zwischen Österreich und Großbritannien in der Politik von innen her. In Großbritannien ist das Parteipolitische und die Regierung sehr, sehr streng getrennt, auch rechtlich. Es gab Councilwahlen in London, während ich für den Bürgermeister gearbeitet habe und wir durften in dem Monat vor den Wahlen, durften wir im Stadtregierungsbüro quasi nichts mehr posten. Wir haben alle bezahlte Werbung gestoppt für über einen Monat. Also ganz, ganz streng. Also da war ganz klar, wir dürften keine Labour-Accounts retweeten. Wir dürfen nichts von Labour-Politikern teilen. Also das grundsätzlich, wir durften nichts von Labour-Politikern teilen, auch außerhalb von Wahlkämpfen, die irgendwie was Parteipolitisches sagten. Also wenn da jemand jetzt sagt, ich weiß nicht, was relativ neutral ist, das mit London zu tun hat vielleicht, aber es war ganz, ganz streng. Und dann ganz, ganz streng, dass wir keinen Kontakt zur Partei haben dürfen, auf gar keinen Fall. Und ich habe das Gefühl, in Österreich ist das durchaus anders, wo Inserate vor Wahlen so in die Luft schießen und in London ist das verboten. Also da mussten wir auch jede Facebook-Werbung, wo wir sagen, da ist jetzt irgendwie ein lokales Event in dem Borough, mussten wir in dem Monat vorher stoppen. So.
Das ist ja echt interessant, aber was mich jetzt tatsächlich vorab was noch interessieren würde, ist eben die Frage, wie kommst du dazu? Wieso kommst du zu einer Stabsstelle oder wie auch immer in einer sozialdemokratischen geführten Stadtregierung in England? Ich meine, du warst ja vorher schon mal in Edinburgh studieren, habe ich deinem Lebenslauf entnommen. Deshalb gab es sicherlich auch so einen gewissen Bezug zu UK. Aber erzähl mal, wie kam das? Wieso geht man dahin?
Genau, also ich bin in meinem Leben auch schon sehr oft umgezogen in ein anderes Land. Also ich habe meinen Job in Wien damals gekündigt, um Schauspiel zu studieren, weil ich wollte das machen und habe mir dann nach ein paar Jahren gedacht, ich probiere das jetzt. Und habe vorgesprochen und bin aufgenommen worden. Und habe mir gedacht, okay, also jetzt muss ich es machen, weil die Chance kriegt man nur einmal.
Also in England bist du aufgenommen worden. Wieso überhaupt bewirbt man sich in England?
Weil ich da immer, es ist witzig, ich habe mein Tagebuch von vor 15 Jahren mal angeschaut, wo ich da schon reingeschrieben habe, ich würde sehr gerne in London leben. Und ich war auf Auslandssemester in Edinburgh und habe da auch wieder angefangen, Theater zu spielen am Unitheater. Und mir hat das Deutsch wirklich Spaß gemacht und habe auch gemerkt, oh, das geht auch auf Englisch. Und als ich dann überlegt habe, ich würde das gern machen, habe ich mich dann in England beworben, weil ich mir gedacht habe, ich habe das schon gemacht, ich würde so gern in London leben. Es ist eine absurde Idee, aber ich probiere es jetzt mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagen. Und sie haben mich dann eben aufgenommen. In England, muss man auch sagen, gibt es die Möglichkeit, das als Master zu machen. Das heißt, man hat 12 Monate und nicht auf 2 oder 3 Jahre wie in Österreich. Das heißt, es war finanziell auch einfacher für mich, auch wenn die Studiengebühren ganz andere sind. Aber so war das für mich dann, hat es für mich Sinn gemacht, mich zu bewerben, und habe es gemacht und bin dann rübergegangen, habe das Studium abgeschlossen und dann habe ich beschlossen zu bleiben. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen Job hier, der mir jetzt am Anfang die Miete zahlt, bevor ich mich ganz selbstständig mache, und habe das gemacht, was ich konnte.
Okay.
In der Politik.
2 Fragen dazu. Erstens, du hast ja 2021 studiert, also Brexit war schon das Thema. War es da schwieriger, als sonst wo reinzukommen überhaupt und dann auch die Genehmigung zu bekommen? Das ist ja, du hast ja gesagt, mindestens ein Jahr die Ausbildung. Wie war das?
Also ich hatte einen der Gründe, warum ich dann tatsächlich auch gleich gegangen bin, wo ich aufgenommen wurde und bei Neos aufgehört habe, war, weil es war noch vor der Übergangsfrist nach der Brexit-Entscheidung. Ich gehöre zu den Letzten, die darüber sind. Das heißt, ersten Mal noch EU-Bürgerrechte wie vorher. Und außerdem hatte ich noch die günstigeren Studiengebühren, weil mittlerweile zahlen EU-Bürger ja die Drittstaatsgebühren, die um einiges höher sind. Also da zahlt man auch mal 20.000 Pfund im Jahr. Das hatte ich damals noch nicht. Also ich hatte noch die Local Fees quasi. Es war dann die Übergangsfrist zu Ende und ich habe deshalb, weil ich schon vor der Übergangsfrist hier war, habe ich den Settlement Status. Das ist der Spezialaufenthaltsgenehmigung für EU-Bürger, die vor dem Brexit bereits in Großbritannien gelebt haben. Das heißt, für mich ging es sehr leicht. Mittlerweile ist es schwieriger und ich kenne auch eben Freunde, wo das schwieriger war. Und ich sehe es auch bei mir in der Schauspielschule. In meinem Jahr waren noch 5 Europäer, die studiert haben, und wir waren die Letzten. Es gab im Jahr drauf noch eine Polin, die ich kenne, und seitdem sind es Briten und sie haben wirklich Schwierigkeiten, europäische Studenten und Studentinnen zu rekrutieren quasi, weil es so schwierig ist.
Okay, ja, das ist verständlich. Das heißt, aber diese Privilegien, gelten die bis heute für alle, die in dieser Übergangsphase noch gekommen sind?
Ja, genau. Also die Privilegien für die EU-Bürger, die vorher schon da waren, sind, du bekommst das erste Mal, ich bin jetzt in dem drinnen, das 5-jährige Aufenthaltsgenehmigung, wo du Briten mehr oder weniger gleichgestellt bist, außer dass wir nicht mehr wählen dürfen, außer im auf lokaler Ebene, aber auf nationaler Ebene durften wir nicht. Also ich war, wie ich in Edinburgh war, wahlberechtigt. Ich habe bei Parlamentswahlen gewählt und ich habe beim schottischen Unabhängigkeitsreferendum gewählt.
Das war mir nicht bewusst, muss ich sagen. Okay.
Ja, aber abgesehen davon sind die Rechte sehr gleich. Und nach 5 Jahren kann man die lebenslange Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Und mittlerweile überlegen sie, ob das automatisch passiert, dass man sich dafür nicht mehr extra bewerben muss.
Und hat man dann, wenn man die lebenslange Aufenthaltsgenehmigung hat, auch das Wahlrecht?
Nein,
das nicht.
Eine Sache, die nicht mehr. Aber ansonsten bin ich den Briten und Britinnen gleichgestellt.
Gleichgestellt. Okay. Und jetzt frönst du deiner Leidenschaft und Passion der Schauspielerei, was ja sicher schön ist, aber auch nicht ganz einfach, kann ich mir vorstellen.
Ja, toll. Ich glaube, es kommt eben grundsätzlich selbstständig sein, ist was halt mit Höhen und Tiefen kommt. Und ich hatte ein ganz gutes Jahr. Ich war auf Tour mit einem Jugendtheaterstück und so weiter. Aber ja, genau. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Und du spielst jetzt hauptsächlich Theater, oder?
Ich mache gerade hauptsächlich Theater, genau. Es ist halt auch mit der Schauspielerei, es ist, wie es sich ergibt. Man spricht halt vor und irgendjemand will einen dann. Und das macht man dann. Aber ja, es passt.
Will man eine also ich spreche aus ganz kleiner Perspektive auch mit Erfahrung, weil ich eine schauspielernde Tochter habe. Und deshalb, frage als Österreicherin und Muttersprache Deutsch, bekommt man dann auch Rollen, wo das irgendwo relevant ist, wo es ein Akzent gebraucht wird oder ein Einschlag?
Ja, voll. Also ich habe sehr viel, wo ich in letzter Zeit vorgesprochen habe, war, weil sie einen deutschen Akzent wollten. Und dann wollen sie aber einen stärkeren als ich habe. Weil die haben eine Vorstellung, wie ein deutscher Akzent klingt.
Und den kannst du nicht spielen.
Nicht, okay. Nicht natürlich.
Okay, verstehe.
Aber ja, na doch, auf jeden Fall. Und es ist auch, also das ist auch gerade ein großes Thema hier auch in der Branche, weil doch, also London haben 40% der Bevölkerung ungefähr Englisch nicht als Muttersprache.
Ja.
Also wir haben irgendwie 60% Migrationshintergrund hier. Und es ist sehr oft im Kulturbereich nicht unbedingt vertreten und auch im Film und Fernsehen nicht wirklich sozusagen repräsentativ. Und da gibt es auch gerade in der Branche die Diskussion, ob man nicht, wenn man jetzt Krankenhausserie dreht und da ist keine einzige Krankenschwester, hat einen ausländischen Akzent, ist es eigentlich komplett
unglaubwürdig.
Komplett unglaubwürdig, weil der Großteil der Ärzte und Ärztinnen und Krankenpfleger hier im Krankenhaus oft aus anderen Ländern kommen.
Und gibt es viele Rollen, die so zu besetzen sind, also mit deutsch-österreichischem, deutschsprachigem Akzent?
Ja, voll. Entweder mit Deutsch, also ich habe auch Sprechtraining gehabt, ich kann es mehr oder weniger akzentfrei, wenn ich ein bisschen übe im Text. Und es gibt auch viel, die ohne Spezifizierung besetzt werden. Das gibt's ja auch. Also manchmal, gerade historische Sachen, haben sie dann irgendwie einen deutschsprachigen Mensch drinnen, aber sehr oft besetzen sie auch ohne das zu spezifizieren, wenn es nicht wichtig ist für die Rolle.
Okay, andere Frage noch zu diesem beruflichen Umfeld. Wie stark ist denn in der Schauspielerszene, in der Künstlerszene, jetzt fragt es natürlich analog zur Situation bei uns, wie stark ist da die Diskussion und auch die Ängste rund um das Thema künstliche Intelligenz, gerade im Voice-Bereich, also mit artifizieller Stimme, mit Stimmenkopien etc. pp.?
Ja, das ist ein großes Thema gerade. Was halt hier natürlich, weil wir, also grundsätzlich ist die Branche hier auch sehr beeinflusst von Amerika und dort sind ja auch gerade die Streiks unter anderem deshalb. Und es ist auch hier ein großes Thema, die Angst, dass gerade auch Statisten ersetzt werden, dass man überhaupt keine Menschen mehr quasi am Set hat, dass wenn man irgendwie eine Menschenmasse hat oder da Menschen durchgehen, das wären alle Statisten, die das machen. Dass die ersetzt werden, aber auch, dass man irgendwie, ja, dass man eben, also es ist diese, nicht nur Stimme, sondern tatsächlich auch das Aussehen, wie sagt man da, like this, dass das mit künstlicher Intelligenz gemacht wird oder dass man mal jemanden, das Problem ist ja, also eines der Grundprobleme, wir streiken hier, sorry, ich bin manchmal ein bisschen all over the place, England, die Gewerkschaft hier streikt noch nicht, aber es war auch schon angedacht, deshalb, weil das Grundsatzproblem, das die Branche hat im Filmbereich, also vor allem im Streamingbereich, ist, dass sehr oft Schauspieler nur einmal bezahlt werden, was im Fernsehen und klassischen Filmen ja nicht so ist. Du hast quasi ein Copyright an deiner Performance, also du hast ein Copyright an deinem Gesicht. Und wenn das mehrmals verwendet wird und wenn die das in 10 Jahren wieder ausstrahlen, müsstest du eigentlich auch Tantiemen dafür bekommen. Und das macht Netflix nicht mehr. Und die Diskussion und die Furcht ist, dass wenn das mit künstlicher Intelligenz, wenn man jemanden einmal engagiert, einmal bezahlt, scannt und Fotos macht, dass man es fürs nächste Projekt verwendet, ohne die Person dafür zu bezahlen. Das ist die große Angst.
Ja, also sehr analog. Ja. Ich sitze ja gerade in einem Tonstudio, das unter anderem auch stark für Synchronaufnahmen verwendet wird. Und ich glaube, das ist ja auch was, wo unheimlich viele in der Branche und in dem Segment die Angst haben, dass sie in wenigen Jahren obsolet sind, als ganze Branche quasi, nicht? Weil gerade die Übersetzungen mit einer bestimmten Tonalität bis hin zur Lippensynchronität, zur eingebauten, diese Tools sind ja schon da und werden sicher so oder so diesen Markt umwälzen.
Ja, und man kann es vermutlich, ich bin nicht super dreher, man kann es vermutlich ja auch sinnvoll einsetzen. Aber wenn man es komplett ersetzt, und ich glaube, das ist auch dann oft im, so sein künstlerischen Werk am Ende ja auch was nimmt, wenn das kein Mensch mehr spricht spontan.
Ja, das ist eben die große Frage, nicht? Aber wir werden es sicher in relativ kurzer Zukunft sehen. Jetzt gehen wir mal von deiner beruflichen Ebene ein bisschen weg. Du lebst jetzt insgesamt ja doch schon ein bisschen in England. Wir haben schon darüber gesprochen, wie du hingekommen bist. Und auch wenn du jetzt in einem quasi bisschen privilegierten Status bist, durch deine Ankunft in dieser Übergangszeit, wie siehst du denn generell dieses Thema jetzt auch aus österreichischer Sicht? Ja, weil das Vereinigte Königreich war und ist ja immer doch sehr anziehend für nicht wenige Leute, auch gerade für Studenten, die an einer der guten Universitäten im Land studieren wollen oder wollten, und natürlich auch als Arbeitsplatz in unterschiedlichen, verschiedenen Branchen ist es nach wie vor führend in Europa. Aber all das ist ja deutlich schwerer geworden zu realisieren, ne? Und wie siehst du das? Wie sieht das, so es sie gibt aus deiner Sicht und aus deinem Umfeld heraus, eine österreichische Community in London oder in England?
Also die österreichische Community hier gibt es definitiv. Ich finde, das ist was, was ich schon merke, irgendwie gerade, also jedenfalls für mich ist, im Austrian Cultural Forum und so weiter, gibt es da schon eine Community. Und ja, ich finde es, ich persönlich nach, glaube ich, die sozusagen andere Österreicher hier finden, es ist unglaublich schade. Es ist mittlerweile so schwierig. Man merkt es halt auch, also gerade Freunde von mir, die später aus Österreich hergekommen sind, die tatsächlich, die auch hier Studium abgeschlossen haben, dann die Visa sind unendlich teuer, dann das ist wirklich mittlerweile ganz, ganz schwierig und ich finde es schade und ich habe das Gefühl, dass jetzt nicht unbedingt von der österreichischen Community, ich glaube, wir betrauern das sehr, dass das nicht mehr so einfach geht in beide Richtungen. Es ist ja auch für Briten, also ich kenne ja auch Briten, die nach Europa ziehen oder in Europa leben wollen und die dann vor Schwierigkeiten stehen, denen geht es ja genauso. Die haben es, glaube ich, wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob sie es schwieriger haben, aber Europa ist sicher auch gerade nicht nett zu britischen Einwanderern auf der bürokratischen Ebene, was ich komplett verstehe. Aber ich habe das Gefühl, dass es in Großbritannien nicht ganz angekommen ist. Weil ich habe das Gefühl, dass hier oft die Diskussion ist, ja, es wird alles teurer und die Wirtschaftsleistung geht zurück und woran kann das nur liegen und was könnte nur das Problem sein an dem und dem und dem und wir haben gerade keine Lastwagenfahrer und in den Krankenhäusern ist Personalnot und wir verstehen einfach nicht, wie das passieren kann. Warum nur? Und alle Europäer dann so hier, erinnert sich, was ihr vor ein paar Jahren gemacht habt, natürlich ziehen die Europäer weg. Also ich kenne schon auch Leute, die tatsächlich dann wegziehen, weil es schwieriger wird. Und ja, und das, ich habe das Gefühl, ist in der britischen Gesellschaft und in dem britischen Diskurs gar nicht angekommen. Also das ist so, die haben, ich sag mal, they moved on. Sie sind jetzt irgendwie bei anderen Themen, aber der Brexit ist ja immer noch gerade wirtschaftlich. Die Auswirkungen spüren wir.
Jetzt, du hast es schon gesagt, früher war das gerade in Großbritannien ja ziemlich liberal, auch was das Thema Wahlrecht eben betrifft. Heute kommen Menschen in das Land und der jetzt nicht nur von Österreich oder Deutschland, sondern noch viel mehr von anderswoher, werden immer beschränkter in ihren Möglichkeiten und Zugängen. Wie wirkt sich das aus? Gerade Menschen, die jetzt wirklich schon intensiv oder länger in UK arbeiten. Ist dieses Thema politisch da nicht oder nicht mehr mitbestimmen zu können? Ist es eines? Oder ist es im Moment noch unter ferner Liefen, weil andere Themen überwiegen und Probleme?
Also für meinem Umfeld, wie ich es miterlebe, als Menschen, die schon lange da sind, für die ist es ein Thema. Weil die teilweise schon 20, 25 Jahre, wenn man da lebt und dann plötzlich das ist. Ich kenne auch also Menschen, die, also ich, eine Freundin von mir ist hier geboren oder ist mir als Baby hierher gekommen, hat aber die deutsche Staatsbürgerschaft Und deswegen, weil sie EU war, haben sie sich irgendwie nie darum gekümmert, dass die auch die britische bekommt, weil das war EU, sie hatte nie ein Problem. Und plötzlich hat sie vor 3 Jahren die Aufenthaltsgenehmigung hier, wo sie aufgewachsen ist, beantragt. Und da ist es schon ein Thema. Bei Menschen aus Europa und gerade aus Österreich, die jetzt herziehen, ich glaube, sind diese praktischen ersten wirtschaftlichen Dinge schwieriger. Also, dass man quasi, ist das mehr Thema, dass man irgendwie das Visum braucht und dass man dann die Zustimmung vom Arbeitgeber braucht und dass man versucht, einen Mietvertrag abzuschließen, und das sind dann die sozusagen dringenderen, die dringenderen sozusagen Fragen, wenn man jetzt gerade herzieht. Aber für mich persönlich, ich finde auch, gerade da ich mich erinnern kann, dass ich hier gewählt habe, dass dann plötzlich eine Wahl ist, wo ich nicht mitmachen kann, war ich kurz so, okay, nein, ich merke das. Es ist irgendwie ein psychologisch-emotionales Signal, das sozusagen von einem Land, wo es sagt, okay, nicht mehr ganz so erwünscht.
Ich glaube, es haben ja auch relativ viele, die schon in England waren zu dem Zeitpunkt, dauerhaft oder sesshaft, haben ja auch versucht, last minute noch immer eine Doppelstaatsbürgerschaft anzustreben, nicht? Was ja Österreichern wiederum schwer gefallen ist, weil wir dieses restriktive Staatsbürgerschaftsrecht haben und dann die meisten ja die österreichische Staatsbürgerschaft hätten abgeben müssen, was wiederum viele nicht tun wollten. Und deshalb wahrscheinlich auch teilweise vor der Entscheidung gestanden sind, ja, bleibe ich jetzt trotzdem, oder gehe ich, ne?
Ja, absolut. Also das wird Österreichern speziell schwer gemacht von Österreich aus, dass man die Doppelstaatsbürgerschaft hat. Aber ich kenne viele, die aus einem anderen Land stammen, die versucht haben oder die britische Staatsbürgerschaft dann angenommen haben und Doppelstaatsbürger sind. Oder Briten, die einen Vorfahren in einem europäischen Land gefunden haben und eine andere Staatsbürgerschaft angenommen haben. Also ich glaube, die Zahlen der irischen Staatsbürgerschaften, ich habe es nicht im Kopf, aber es gibt jetzt mehr Iren, um einiges mehr Iren als von vor 4 Jahren, einfach weil die irische Staatsbürgerschaft ist EU-Staatsbürgerschaft und die meisten Briten, und ich glaube, Irland ist auch ziemlich liberal, wenn es die Staatsbürgerschaft vergibt. Also wenn man irische Großeltern hat, dann kriegt man sie schon.
Okay, also irgendein Verwandter findet sich in vielen englischen Familien.
Ja, viele englische Familien können irgendwo einen irischen Verwandten ausgraben und dann hat man auch Anspruch auf die irische Staatsbürgerschaft und das haben sehr, sehr viele Briten gemacht.
Und England lässt die Doppelstaatsbürgerschaft grundsätzlich noch immer zu, oder?
Ja, genau. England lässt mehrere Staatsbürgerschaften zu.
Jetzt mal ganz blöd gefragt, wäre das für dich, kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann ein Thema ist, dass du eine britische oder andere Staatsbürgerschaft gerne annehmen würdest?
Ja, ich kann mir schon vorstellen. Ich finde, wenn man länger in einem Land lebt und da teilnimmt und so weiter, will man auch politisch teilnehmen und will auch so sagen, ich finde, es wäre auch, ich finde auch die EU-Aufenthaltsgenehmigung, also ich bin jetzt nicht so lange da, dass ich jetzt eine Staatsbürgerschaft unbedingt beantragen würde, aber wenn man, finde ich, 10 Jahre hier lebt, verstehe ich das ja auch, dass man das will. Auch man muss auch sagen, ich habe zwar das ist ja das Ironische, diese EU-Sonderrechte für Menschen, die quasi vor der Übergangsfrist hier waren, nur sind die ziemlich wackelig. Also ich habe jetzt kein Dokument, wo drinnen steht, dass ich das habe. Es gibt da keinen Ausweis, ich kann an der Grenze eigentlich nichts vorzeigen. Also wenn mich jemand aufhält, dann muss ich mich in meinem Account einloggen beim Ministerium und dann einen Code denen geben. Also es gibt, es ist, und es wird immer wieder die Diskussion, ob man das ändern soll. Und im Moment, glaube ich, steht nicht zur Debatte, dass man dieses Aufenthaltsrecht abschafft. Aber ich finde, es fühlt sich ein bisschen unsicher an, dadurch, dass man nie ein Dokument bekommt, wo drinnen steht, offiziell, sie haben das hier. Und deshalb, glaube ich, sind auch Leute, die länger hier sind, wollen sie die Staatsbürgerschaft, weil es eine Art von Sicherheit gibt, die sozusagen diese EU-Aufenthaltsgenehmigungen für Europäerinnen in Großbritannien nicht bieten.
Okay, soweit der Exkurs in diese durchaus wichtigen Themen für AuslandsösterreicherInnen, aber nicht nur die. Jetzt zurück zu dir. Du hast schon gesagt, so lange bist du ja noch nicht da. Es klang so, als würdest du aber deshalb durchaus vorhaben, jetzt mal länger noch zu bleiben. Ist das so deine Perspektive im Moment, primär UK?
Also im Moment bin ich hier glücklich und will hier bleiben. Im Moment bleibe ich hier. Ich habe auch noch meine 2, 1,5 Jahre, bis ich die sozusagen unendlich unbefristete Arbeitsgenehmigung habe. Es ist so ein lustig, wenn man in einem, ich finde, eben seit Brexit hier die Art und Weise, wie das Thema Aufenthaltsgenehmigung die Gespräche und die Gedanken von Europäern und Europäerinnen beeinflusst. Aber ja, im Moment passt. Ich kann mir vorstellen, auch mal wieder nach Österreich zu gehen. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich habe ja auch lange in Wien gelebt. Ein anderes Land weiß ich nicht. Das ist jetzt mein drittes Land. Also ich war zwischendurch ja in Belgien, Schottland, England, Österreich. Weiß nicht, ob ich, vielleicht zieht es mich nochmal irgendwo anders hin, ob ich nochmal wo ganz von Anfang anfange. Das weiß ich noch nicht.
Ja, und wenn nach Österreich zurück, dann nur wenn es schauspielerisch auch passt. Und dann muss man ja nach Wien gehen, oder? Passt.
Wenn es passt. Ich muss ganz ehrlich, da habe ich mir nicht so gerührte Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn es passt, dann werde ich da auch schon meinen Weg machen.
Okay, ja, wunderbar. Ja, dann haben wir schon einen schönen Schlussakkord erreicht in unserem Gespräch, würde ich sagen. Mir bleibt auf jeden Fall dir herzlich zu danken für deine Bereitschaft, uns hier bei Austrian Voices zu bereichern. Danke dir und wünsche dir alles, alles Gute, sowohl schauspielerisch als auch sonst in UK. Und dass du oft genug nach Hause kommst, dass du kein Heimweh kriegst.
Dankeschön.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die aktuelle Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und würde mich sehr freuen, wenn Sie, so Sie es nicht getan haben, unseren Podcast abonnieren, damit Ihnen auch in Zukunft keine Folge entgeht. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.